Einige haben wahrscheinlich meine letzte Predigt mitgekriegt, wo es um unsere Verantwortung gegenüber Gott geht. Heute möchte ich genau den näher betrachten. Und ich möchte anfangen mit einer Frage an euch alle. Was für ein Gottesbild hast du? Ich glaube, diese Frage ist für unseren Glauben entscheidender, als viele denken. Die Pharisäer und vom Juden damals hatten ein Gottesbild, wo Gott sehr heilig war, allmächtig, unwahrscheinlich rein, absolut fehlerlos, aber für sie unnahbar, fern, und sie wagten nicht einmal seinen Namen auszusprechen. In Psalm 39 stehen folgende Verse. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du da nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich klingt es nicht nach einem fernen Gott. Und das ist aus dem Alten Testament. Für mich klingt es nach einem Gott, der sehr nah ist, der sich nach unserer Nähe sehnt. Und Jesus hat seinen Vater Abba genannt. Und wir dürfen das auch. Abba, ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Abba ist ein Kosename und Ausdruck für eine innige Beziehung. Im Deutschen könnte man das einfache Wort Papa nennen. Ist Gott dein himmlischer Papa?
Ja.
Georg MacDonald hat einmal gesagt, das war von Anfang an das Werk des Vaters, uns nach Hause an sein Herz zu ziehen. Das ist unsere Bestimmung. Jeder von uns hat eine Berufung, aber die Bestimmung ist was völlig anderes. Und wir dürfen beides nicht verwechseln. Ich möchte heute Morgen ein paar Gedanken über das Vaterherz Gottes weitergeben und dabei mit einer wahren Geschichte anfangen. Die Mutter eines 6-jährigen Jungen hörte davon, dass ein bekannter Pianist in New York ein großes Konzert geben würde. Schon seit einiger Zeit nahm ihr 6-jähriger Sprössling Klavierunterricht, für den er sich nicht mehr so richtig begeistern ließ. Deshalb erwarb sie Karten für das Konzert, weil sie dachte, das wäre eine gute Gelegenheit, ihren Sohn dadurch wieder zum Klavierspielen zu inspirieren. Als der Abend kam, verlief er so, wie ihn ein 6-jähriger Junge gewöhnlich empfindet. Eingezwängt in seine schönsten Kleider, wählte er sich schon nach wenigen Minuten auf seinem Sitz hin und her und versuchte krampfhaft, gerade sitzen zu bleiben. Endlich, nach einer langen, nicht zu enden wollenden Zeit kam die Pause, in der das Publikum nach draußen strömte. Auch seine Mutter wollte mit ihm den Saal verlassen. Noch einmal sah der Junge sich zur Bühne um, die jetzt verlassen da lag. Einsam stand der große, blank geputzte, weiße Flügel da. So einen hat der Junge noch nie gesehen. Fasziniert von dem Gedanken, noch einmal selbst diesem Instrument Töne zu entlocken, zögerte er nur einen kurzen Augenblick. Dann entwand er sich schnell der Hand seiner Mutter, rannte geradewegs zur Bühne und schaffte es irgendwie in Windeseile hinaufzukommen. Noch war er von niemandem entdeckt worden. Der fassungslos dastehende Mutter aber stockte der Atem. Die Welt um ihn herum vergessend, fing der Junge nun an, jedes Klavierstück zu spielen, mit dem er seiner Leidenschaft am meisten Ausdruck verleihen konnte. Den Flohwalzer. Sofort machte sich große Empörung im Publikum breit. Und es klangen laute Rufe. Holen Sie dieses Kind von der Bühne. Wem gehören diese Bengel? Und Kunstbanause. Die Mutter, bleich vor Schreck, versuchte sich ihren Weg durch die Menschenmenge zu bahnen. So etwas hat es noch nie gegeben. Natürlich bekam das ganze Geschehen auch der Pianist mit. Ohne einen Augenblick zu zögern, ergriff er seinen erst abgelegten Frack und eilte mit Laufschritt zurück auf die Bühne. Von der Situation fasziniert, erstarrte das Publikum. Wie würde wohl der Maestro selbst die Würde der Musik verteidigen? Der Künstler beugte sich hinunter zu dem Jungen und flüsterte ihm ins Ohr.
Hör nicht auf zu spielen. Kleiner, du machst das super. Immer weiter so. Hör nicht auf zu spielen.
Dann legte der Meister seine großen Hände rechts und links neben die kleinen Hände des Jungen. Und zusammen gaben sie ein großartiges Konzert. Die Wangen des Jungen glühten vor Freude und der Pianist hatte seinen Spaß an diesem Duett. Als die Künstler das Stück beendeten, erhob sich zuerst zögerlich Applaus, da immer mehr anschwall. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht bei dieser Geschichte. Als ich sie gelesen habe, hat sie mich fasziniert und gepackt. Und sie wurde für mich zu einem Gleichnis. Wieso haben die Zuhörer so reagiert? Ich glaube, es war ein ganz einfacher Grund. Es war die Etikette. Es war die Vorstellung, wie so ein Konzert auszusehen hat, wie sich die Menschen dort verhalten sollen, was man macht und nicht macht. Unter dieser Etikette haben sie das Wichtigste, das Eigentliche, um das es in einem Konzert vergessen: die Musik. Und liebe Geschwister, für mich ist das auch ein Beispiel geworden für uns Christen. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Wie oft verhindert uns die Etikette, die Vorstellung und den Blick auf das Wesentliche. Wir wollen Gott dienen mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Wir wollen mit Gott etwas erleben. Aber manchmal tun wir das, ohne mit Gott zu leben und ohne mit ihm dies zu tun. Dann haben wir unsere eigenen Vorstellungen und die versperren uns den Blick auf das Wesentliche. Wir wollen die Bibel kennenlernen, lesen in der Bibel, immer wieder, häufen Wissen an und das geht mir auch allzu gut, dann kann es allzu schnell passieren, dass uns das Wissen die Beziehung zu Gott blockiert. Weil Wissen und Gehorsam ist nicht immer gleichzusetzen mit Beziehungen. Und manchmal, so habe ich es erlebt, blockiert mein Wissen die Zeit mit Gott, die Nähe mit ihm. Um nicht falsch verstanden zu werden. Natürlich freut es Gott und ist es wichtig, wenn wir vor ihm dienen, wenn wir uns für ihn einsetzen, sonst würde ich nicht hier stehen. Und dazu hat Annika letzte Woche eine sehr gute Predigt gehalten. Aber, liebe Geschwister, das darf niemals unsere Identität, unsere Bestimmung werden. Das ist vielleicht unsere Berufung, aber nicht unsere Identität und nicht unsere Bestimmung. Natürlich ist es gut, wie es Kai vorher gesagt hat und wie ich es auch mache, wenn wir viel in der Bibel lesen, wenn wir biblische Zusammenhänge verstehen und das Ganze begreifen. Aber wenn es Wissen bleibt, nützt es uns nicht. Wenn wir Gott, wenn wir unseren himmlischen Vater nicht mit hineinnehmen, bleibt es bloßes Wissen, das uns sogar von Gott entfernen kann. Gott wünscht sich vor allem eins von uns. Gott möchte mit uns leben. Wir wollen oft für Gott leben, aber nicht immer mit ihm. Ich kenne das auf jeden Fall. Wir wollen Jesus nachfolgen, aber trotzdem unabhängig und selbstständig bleiben, weil das nun mal die Werte unserer Gesellschaft sind. Aber liebe Geschwister, gerade diese Werte stehen im Widerspruch zum Evangelium. Gott wünscht sich von uns eine Abhängigkeit. Geistliche Reife erleben wir nicht in unserer Stärke, sondern in der Abhängigkeit von Gott als seine geliebten Kinder. Wir vergessen viel zu schnell, dass unsere Beziehung zu Gott viel wichtiger ist als all unser Tun, als all unser Wissen und als jeder Dienst. Wir wollen geistlich wachsen und vergessen dabei viel zu schnell, dass das alles zur Religion wird, wenn wir es aus eigener Kraft tun, aus eigener Stärke, aus eigenem Antrieb, ohne Gott mit hineinzunehmen, ohne uns vom Heiligen Geist leiten und führen zu lassen. Nicht das, was wir tun, sondern der, den wir kennen, führt uns zum ewigen Leben. Kennen wir ihn? Kennst du deinen Papa? Kennst du deinen Papa wie einen Freund? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oft verbinden wir uns dann Zeit mit Gott, Bibel lesen, Gebet, wir öffnen uns ihm. Ja, das ist alles gut. Aber hast du ihm schon einmal erzählt, was für ein Lied dir gefällt? Hast du ihm schon einmal begeistert erzählt in deinem letzten Spaziergang, wo du eine ganz seltene Blume gesehen hast und eine Hunde darauf und es dir gelungen, ein fantastisches Foto zu machen? Gott möchte mit dir leben, genau in diesen Dingen, genau in deinem Alltag, im Beruf, in der Freizeit, in allem, was du machst. Einen guten Freund erzählen dir solche Sachen. Wir sind noch nicht unserem himmlischen Vater. Er freut sich darüber. Ich werde es nie vergessen, als ich 2022 im August auf dem Watzmann stand und ein Stück neue Freiheit erlebte. Es war die Führung Gottes. Und ich zog diese wunderbaren Bergwälder oben ein und kam dann ins Gespräch mit Gott. Ich konnte immer staunen, mit ihm darüber reden. Ich war fasziniert. Kennen wir solche Augenblicke? Ich habe es auch so erlebt. Leider erlebe ich es nicht immer im Alltag so. An ihm liegt es nicht. Ja, das Wichtigste, die Bestimmung in unserem Leben ist, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Du bist ein geliebter Sohn Gottes. Du bist eine geliebte Tochter Gottes. Nicht nur heute, nicht nur während dieser irdischen Zeit, sondern ein Leben lang. Ja, wir sind ein Leben lang geliebte Kinder. In 1. Johannes 2, Verse 12 und 14 lesen wir: Ich schreibe euch, Kinder, weil ich euch die Sünden vergebe, vergeben sie nun meines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ich will heute Morgen nicht auf diese Verse eingehen. Sie zeigen nur, dass wir uns nicht nur normal entwickeln von Kindern zu jungen Erwachsenen und von Vätern und Müttern, sondern auch im Geistlichen. Und leider machen wir oft den Fehler ganz automatisch, dass wir das als Entwicklung sehen. Wir sind Kinder, wachsen dann heraus, werden junge Erwachsene und dann sind Väter und Mütter. Und auf der Strecke bleibt das Kind sein. Ich glaube, dass es gerade so nicht ist. Sondern das Kindsein ist immer Fundament, ist unsere Bestimmung, ist der Grund, wieso uns Gott in das Leben gerufen hat, wieso er uns erschaffen hat. Weil er immer wieder Zeit mit uns verbringen will, weil ihm das Allerwichtigste ist. Das sieht dann so aus. Wir sind Kinder. ein Leben lang, auch in der Ewigkeit. Und als Kinder werden wir dann junge Erwachsene und handeln als junge Erwachsene und bleiben trotzdem Kinder und geliebte Söhne Gottes. Das ist eine Wahrheit, die mir aufgegangen ist, die mir wichtig geworden ist. Dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass du eine geliebte Tochter, dass du ein geliebter Sohn Gottes bist, das ist das Fundament, das ist der Kern unseres Glaubens. Darum dreht sich alles. Darum hat dich Gott erschaffen. Und er sehnt sich danach, Zeit mit dir zu verbringen. Er sehnt sich danach, dass du ihn kennenlernst, dass du ihn sein Vaterherz immer mehr kennenlernst. Ich habe das dürfen und eine Hilfe war mir ein Gleichnis, das in Lukas 15 steht, dass viele leider das Gleichnis vom verlorenen Sohn nennen. Für mich ist es kein Gleichnis vom verlorenen Sohn. Für mich steht in diesem Gleichnis der Vater im Mittelpunkt. Und letztendlich ist es ein Gleichnis vom barmherzigen Vater. Ich möchte es lesen. Lese aus der Übersetzung das Buch. Ein Stück weit wie Translation, da die englische Ich mit Übersetzung sich nicht so wortgenau, aber einfach herrlich. Dann sagte Jesus: Er lebte einmal ein Mann, der zwei Söhne hatte. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir von deinem Besitz den Teil des Erbes, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter ihnen auf. Kurze Zeit danach packte der jüngere Bruder alles zusammen und zog fort in ein weit entferntes Land. Dort verschwendete er seinen gesamten Besitz durch ein zügelloses Leben. Als er alles restlos aufgebraucht hatte, bereitete sich eine schlimme Hungersnot in diesem Land aus. Da fing er an zu hungern und Not zu leiden. So lief er los und hängte sich an einen Bürger dieses Landes. Der schickte ihn auf die Felder, um dort die Schweine zu hüten. Sein ganzes Verlangen war nur darauf gerichtet, sich von den Speiseabfällen zu ernähren, die die Schweine zu fressen bekamen. Aber keiner gab ihm etwas davon ab. Schließlich kam er wieder zu sich und sagte: Mein Vater hat doch so viele Lohnarbeiter, die Nahrung in Hülle und Fülle haben. Doch ich komme hier um vor Hunger. Und ich werde aufstehen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, gegenüber Gott und auch gegenüber dir. Jetzt steht es mir nicht mehr zu, als Sohn deinen Familiennamen zu tragen. Behandle mich stattdessen wie einen Lohnarbeiter. So stand er auf und kam zu seinem Vater zurück. Als er noch weit entfernt war, sah sein Vater ihn und wurde von Mitgefühl erfasst. Er rannte los und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Diese Szene müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Der kam von den Schweinen, ich möchte nicht wissen, wie der Geruch hat. Der konnte sich vorher nicht irgendwie herrichten oder duschen. Vielleicht war auch seine Kleidung zerfetzt. Hat den Vater nicht gestört. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe gottlos gehandelt, gegen Gott und auch gegen dich. Ich bin nicht mehr würdig, als dein Sohn zu gelten. Doch der Vater sagte zu seinen Dienern: Schnell, bring die beste Kleidung herbei und kleidet ihn damit neu ein. Gebt ihm einen Ring für seinen Finger und Schuhe für seine Füße. Und bring das gemästete Kalb herbei. Schlachtet es, wir wollen es essen und miteinander feiern. Denn er, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Da fingen sie alle an, fröhlich zu feiern. Währenddessen war sein älterer Sohn auf dem Feld. Als er in der Nähe des Hauses kam, hörte er die festliche Musik und den Tanz. Da rief er einen der Hausangestellten zu sich und fragte ihn: Was ist da los? Der sagte: Das ist ein Fest, weil dein Bruder wiedergekommen ist. Dein Vater hat für ihn das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Da wurde er sehr wütend und wollte nicht in das Haus hineingehen. Aber sein Vater kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er rief zu seinem Vater: Jetzt schau mal her, so viele Jahre mühe ich mich hier ab und arbeite und habe kein einziges Mal auch nur eine einzige Anweisung von dir missachtet. Aber mir hast du mir noch nie nur einen einzigen Ziegenbock gegeben, um meinen Freunden zu feiern. Jetzt aber, wo dein Sohn, was sagt dein Sohn? Er erkennt ihn nicht mehr als Bruder an. Dass dein Besitz mit Prostituierten verprasst hat, wieder auftaucht. Du hast für ihn sogar was gemästet, halb schlachten lassen. Da sagte der Vater: Mein Kind, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber wir müssen uns doch freuen und so richtig feiern, denn er, dein Bruder, war tot und ist jetzt wieder am Leben. Er war völlig verloren und wir haben ihn wieder zurückbekommen. Wie bereits gesagt, ist das alles gemein bekannt als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und natürlich, der jüngere Sohn ist der verlorene Sohn. Ist doch ganz klar, er geht in die Welt, lebt unmöglich, verprasst sein Dings. Ich glaube, dass er sogar am Anfang sehr viel Freude daran gehabt hat. Und dann ist alles Geld weg. Ist das wirklich so? Hast du bereits gesagt? Nein. Der jüngere Sohn ist nicht der verlorene Sohn. Von ihm erfahren wir ein Happy End in dieser Geschichte. Er kommt zum Glauben und kehrt zurück. Vom älteren Bruder erfahren wir das nicht. Ich sage ganz bewusst, wir erfahren das nicht. Ich will nicht sagen, dass er verloren ist. Gott hat uns das nicht mitgeteilt, das kann noch geschehen sein. Aber wir erfahren es nicht, wenn es hier einen verlorenen Sohn gab, dann war er es. Wenn wir dieses Gleichnis besser verstehen wollen, müssen wir uns zwei einfache Fragen stellen. Wem und warum erzählte Jesus diese Geschichte? Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch, Jesus, gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Diese Verse lesen wir am Anfang des Lukas-Evangeliums. Jesus hatte es also wieder mal mit den Schriftgelehrten, mit den frommen seiner Zeit zu tun. Er hat es mit denen zu tun, die dieses fromme Gottesbild hatten. Für die Gott so heilig war, dass sie nicht einmal seinen Namen aussprachen. Geschweige denn ihn Abba nannten oder seine Nähe suchten. Er war der ferne, heilige, unnahbare Gott. Diese Selbstgerechtigkeit hatte Mühe damit, dass Jesus so offenherzig und barmherzig mit Sündern und Zöllnern umging. Darum wollte Jesus ihnen ihre Barmherzigkeit Gottes demonstrieren und erzählte ihnen drei Gleichnisse. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis von der verlorenen Münze und als Höhepunkt das Gleichnis vom Vaterherzen Gottes. Genau das war ja der Punkt, wo sie Schwierigkeiten hatten. Ehrlich gesagt. Sie kannten Gott kein bisschen. Sie hatten ein völlig falsches Bild von ihm. Gott sucht deine Nähe und möchte sehr viel Zeit mit dir verbringen. Bist du dir dessen bewusst? Das ist ihm ein Herzensanliegen. Und dir? Ich wiederhole es nochmal. Das ist der Kern und der Ursprung, weshalb Gott dich erschaffen hat. So wie Gott Zeit und Liebe mit seinem Sohn verbringt und dem Heiligen Geist, so möchte er Zeit und Liebe mit dir verbringen. Er möchte dich da hineinnehmen. Welch eine Bestimmung. Seid ihr dessen bewusst? Darum hat dir Gott also das Leben geschenkt, dass du möglichst viel Zeit mit ihm verbringst. Richard Foster schreibt in seinem Buch, Gottes Herz steht allen offen. Und ich glaube, dass es leider stimmt heutzutage. Das Herz Gottes ist heute eine offene Wunde der Liebe. Ihn schmerzt unsere Entfremdung, unsere Überbeschäftigung. Er klagt darüber, dass es uns nicht näher zu ihm hinzieht. Er trauert, weil wir ihn vergessen haben. Er sehnt sich nach unserer Gegenwart. Ich glaube wirklich, dass Gott auch um die Schriftgelehrten und Pharisäer getrauert hat. Ihm waren diese super frommen nicht egal. Auch wenn Jesus und ihn die Schwierigkeiten hatten. Und darum erzählt Jesus ihm dieses Gleichnis vom barmherzigen Vater. Ich möchte euch mal diese Geschichte näher bringen. Der Sohn verlangt tatsächlich während der Lebenszeit des Vaters sein Erbe. Heute schon empfinden wir das als bodenlose Frechheit. Damals ein absolutes No-Go. Das ging nicht. Was bildet dieser Bär sich eigentlich ein? Eigentlich sagt er damit, Vater, am liebsten wärst du schon tot und ich kann den Besitz nehmen und machen, was ich will. Im Prinzip drückt er das aus, dass er nichts mit dem Vater zu tun haben wollte. Da müsste doch der Vater jetzt hergehen und ihm erstmal eine ordentliche Strafpredigt halten, dann fortschicken und verstoßen und die Sache für immer begraben. Das war's. Aber nichts davon lesen wir hier. Der Vater kommt seinem Wunsch nach. Ich glaube, er kommt schmerzenden Herzens seinem Wunsch nach. Der Vater liebt ihn von ganzem Herzen. Aber er geht niemals in unserem Feindbild. Auch sein nicht. Er lässt ihn ziehen. Und dann geht er in ein fremdes Land. Aus dem Kontext kommt das so heraus. Und fängt dort an zu leben in Saus und Braus. Ich kann mir vorstellen, es ist einfach so, dass er am Anfang dieses Leben genossen hat und viele Freunde gewonnen hat. Freunde gewonnen hat, solange er Geld hatte, sie aushalten konnte, sie in Saus und Braus Partys feiern konnte und das Leben nach ihren Vorstellungen genossen. Aber zurück blieb Leere. Ich glaube, irgendwann hat auch das Sohn das gespürt. Sonst können wir uns vorstellen, dass diese Umkehr dann wirklich stattgefunden hat. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Er hat jede Verantwortung für sein Leben verloren, hat alles Geld verpasst und dann kam auch noch eine Hungersnot. Ja, da stand er. Mittellos, hungrig. Und was machte er? Er suchte Hilfe und kam zu einem Dorf in dieser Stadt, wo er die Schweine hüten durfte. Jetzt müssen wir nochmal einen Blick in die damaligen Zeit werfen. Genauso wenig wie die frommen Leute, die Pharisäer und Schriftgelehrten Gott als Vater ansehen konnte, genauso wenig konnten sie damit etwas anfangen, dass ein jüdischer Schwein hütete. Ebenfalls ein No-Go. Damit macht er sich unrein, unbeliebt. Und dann sogar noch von der Nahrung essen? Hey, was soll das? Ein absolutes No-Go. Das geht doch nicht. Aber der Sohn macht es trotzdem. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, Jesus hat ja dieses Gleichnis den Pharisäern erzählt. Die haben das mitbekommen. Ich glaube, dass ich da schon anfingen, innerlich wütend zu werden und den Kopf über Jesus schüttelten und das, was für ein Vaterbild er hatte. Der Sohn kam dann aber ins Nachdenken. Er hat sich deutlich gemacht. Dass sein Vater zurückgehen, mein Sohn, das kann ich nicht. Aber der hat einen Lohnarbeiter. Ich gehe zurück zu ihm. Vielleicht erbarmt sich er über mich. Verdient habe ich es ja nicht, aber vielleicht kann ich für ihn arbeiten. dann habe ich wenigstens was zu essen. Dann bin ich wenigstens sein Knecht. Vielleicht habe ich dann ausgesorgt. Und er hat nicht lange gezögert. Sicherlich, er will auch in den Umständen, der Hunger treibt. Und er ging zurück. Und dann kommt wieder eine herrliche Szene, die wir uns bewusst machen müssen. Wir lesen, dass der Vater ihn von ferne erblickte. Für mich heißt es, er hat immer wieder nach ihm Ausschau gehalten. Er hat sich nach ihm gesehnt. Er hat ihn nie aufgegeben. Ist er vielleicht sogar täglich vor die Tür gegangen, hat nach ihm Ausschau gehalten, wo er bleibt. Und dann endlich, in der Ferne, er erkannte ihn sofort, er war weit weg, das sah er ihn. Endlich war der ersehnte Augenblick da, der Sohn kommt zurück. Und dann fing er an zu rennen. Auch über diese Begebenheit lesen wir so leicht hinweg. Ein Vater zu der damaligen Zeit rannte nicht. Keiner aus der Familie rannte. Die einzigen, wo rannten, waren Sklaven und Knechte. Aber nicht die Familie. Wieder schildert Jesus eine Situation, die in den Ohren der Pharisäer unmöglich war. Aber Gottes Vaterherz war so sehr voll Liebe zu seinem Sohn, dass ihm das alles egal war. Er rannte los, er hat ihn erreicht. Ich weiß nicht, ob er was gerochen hat, aber es war ihm egal. Er umarmte ihn, er küsste ihn, er herzte ihn. Stellt euch diese Szene einfach mal bildlich vor. Ich glaube, dass da auch Jubel im Himmel war. Und dann lesen wir wieder sehr schnell über etwas Bedeutungsvolles hinweg, das uns heutzutage nicht so bewusst ist. Der Vater ließ ihm neue Kleider bringen, neue Schuhe bringen und da reinbringen. All das ist bedeutungsvoller, wie wir denken. Mit der neuen Kleidung macht er deutlich, ich ehre dich. Du bist mir wertvoll. Ich kann dich in diesen Lumpen nicht sehen. Und mit den Schuhen zeigt er, dass er ihn wieder als Sohn aufnimmt. Knechte und Sklaven hatten damals keine Schuhe. Das hatte nur die Familie. Indem er ihm Schuhe gab, war dies ein deutliches Zeichen, er ist wieder voll in der Familie aufgenommen. Und der Höhepunkt ist der Ring. Ich weiß nicht 100%, ich habe es nicht rausgefunden, aber ich denke, dass es sich um einen Siegelring handelt, mit dem damals Geschäfte auch besiegelt wurden. Das heißt, er wurde voll wieder in seine alte Position hineingenommen. Als Sohn der Familie wurde ihm neue Ehre gegeben. Das Alte war vergessen. Das hat er hinter sich gelassen. Und dann, so etwas muss man natürlich feiern. Dann gab es ein herrliches Fest mit dem gemasteten Halb, das normalerweise für besondere Situationen wie Hochzeiten oder sonstiges aufgehoben wurde. Aber dieser Bund war noch viel schöner. Der verlorene Sohn ist zurückgekommen. Jemand, der sehr wenig mit diesem Ganzen anfangen konnte und ich glaube genauso entsetzt war wie die Pharisäer, war der ältere Bruder. Er hat zuerst gar nichts von dem Ganzen mitbekommen. Ganz brav und wie er nun war und gehorsam, war auf dem Feld und hat gearbeitet. All das ging an ihm vorbei. Dann kam er aber heim nach einem anstrengenden, arbeitsvollen Tag, hört Tanzmusik, hört Lärm und ist verwundert. Ihm war nichts bekannt, dass irgendein Familienfest anstand. Er holt sich an den Diensten, auch das finde ich eine interessante kleine Begebenheit. Er wendet sich nicht an seinen Vater. Er holt einen Bediensteten und fragt ihn, was los ist. Dieser erzählt ihm, dass sein jüngerer Bruder zurückgekommen ist und dass sie voller Freude jetzt ein Fest feiern, dass der Sohn wieder da ist. dass der verlorene Sohn wiedergefunden wurde, dass er ein neues Leben hat. Es muss sich doch der Bruder freuen, oder?
Nichts, nichts davon. Der wird wütend. Der ist empört. Und was wir dann über den älteren Sohn erfahren, ist erschreckend. Seine Aussage macht deutlich, dass er zwar zu Hause blieb und trotzdem niemals daheim war. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Diese Aussage zeigt noch allzu deutlich, dass der ältere Bruder das wahre Herz Gottes nicht kannte. Ist das nicht traurig?
Ja.
Er lebte daheim, war gehorsam. Er hatte sich den Anweisungen des Vaters nicht widersetzt, so wie es die Pharisäer auch versuchten. Er kannte aber seinen Vater, wenn dann vielleicht so viel. Auch ich weiß nicht, ob er ihn überhaupt kannte. Er war an der Quelle und verdurstete. Wenn es einen verlorenen Sohn in dieser Geschichte gab, dann er. Aber Gott ist barmherzig. Wir dürfen es offen lassen. Wir müssen uns nicht darum kümmern, wie diese Geschichte ausging. Aber sie zeigt uns eins. Wenn wir andere Dinge wichtiger nehmen, können wir von beiden Seiten vom Pferd fallen. Der ältere Bruder ist ja fromm. Ich glaube, dass er das Gesetz gut kannte. Dass er wusste, wie er als älterer Sohn sich zu verhalten hatte und zu leben hatte. Aber es hat ihm kein bisschen näher an das Herz des Vaters gebracht. Und der jüngere Sohn, das können wir in unserer heutigen Welt schon eben machen. Die begegnen uns an jeder Ecke. Aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, wie sich der Vater über beide bahnt. Ihn hat es geschmerzt bei beiden, dass sie weit weg von seinem Herz waren. Dass sie nicht in seiner Nähe leben. Er hat alles getan bei beiden, um sie zurückzuholen, in seine Gegenwart zu bringen. Er hat dabei Konversationen und Regeln seiner Zeit beiseite geschoben. Das war ihm nicht wichtig. Wichtig war nur, das Herz des Sohnes zu erreichen. Wir lesen, dass das bei Jüngern geglückt ist. Ich wünschte, ich wäre mir immer dessen bewusst, wie wichtig es ist, mit Gott zu leben, seine Nähe zu suchen, beim Lesen der Bibel mit ihm die Bibel zu lesen, mit ihm zu reden, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Leider ist das nicht immer so. Darum habe ich ihn heute Morgen diese Predigt gehalten. Ihr wart ja auch da, dann habt ihr es auch mitbekommen. Aber wir müssen uns bewusst machen. Wir müssen überhaupt das Vaterherz Gottes kennenlernen wollen, mit ihm reden. Da ist so viel vorhanden. Ich habe es auf dem Watzmann erfahren. Da ist so viel vorhanden, wenn du ihm einfach mal erzählst, wie dir geht, was du erlebt hast. Ihn interessiert, wenn du Schwierigkeiten hast. Ihn interessiert es aber auch, wenn du Erfolge feiern darfst, wenn du Schönes erlebst, wenn du Wunder erlebst. Dann sag nicht in deinem Herzen, das kennen wir ja schon. Nein, red mit ihm darüber. Ganz offen, wie du mit deinem Freund reden würdest. Nimm ihn in deinen Alltag mit hinein, in allem, was dir widerfährt. Er sehnt sich danach. Ich habe das mal in einem Gedicht, in Anlehnung an ein Lied aus der Welt, versucht, ihn Verse zu fassen und möchte damit schließen. Streif die Sehnsucht durch meine Seele,
wird der Traum vom Leben neu geweckt in mir. Dann wird der Wunsch nach tiefem Frieden in meinem Herzen neu erwacht. Dann sehnt mein Herz sich nach der Heimat, nach Zuhause, Schutz und Halt. Dann entfaltet sich das echte Leben in meiner Seele als Geschenk des wahren Vaters, der mich liebt wie nie zuvor. Öffne ich mein Herz für Jesus, werden Wünsche wieder wahr. Er schenkt mir echtes Leben. Und dann fängt die Zeit zum Träumen an. Mein Herz lebt auch in tiefer Stille. Sein Geist belebt mich wieder neu. Geraubte Träume entfalten sich in mir von erfülltem Leben, wahren Frieden und tiefer Einheit seiner Kinder. Schon hier auf unserer schönen Welt. Dann öffnen Menschen ihre Herzen, schenkt Gott auch ihnen neues Leben. Öffnest du dein Herz für Jesus, werden Wünsche wieder wahr. Er schenkt dir echtes Leben. Und dann fängt die Zeit zum Träumen an. Einheit wächst nur durch unseren Vater in gemeinsam verbrachter Zeit, wo Kinder Gottes sich freudig treffen, ist Gott dabei und beschenkt sie reich. Erfülltes Leben, wahrer Frieden und tiefe Einheit seiner Kinder ist ein Geschenk an uns. Dann öffnen Menschen ihre Herzen. Dann werden Träume wieder wahr. Öffnen wir uns neu für Jesus, werden Wünsche wieder wahr. Er schenkt uns echtes Leben. Und dann fängt die Zeit zum Träumen an. Ich wünsche euch diese Zeit zum Träumen. Und ich wünsche euch, dass ihr mit eurem himmlischen Papa ein Konzert veranstaltet und das Lied eures Lebens spielt. Er reagiert anders wie das Publikum. Ich möchte alle herzlich einladen, eventuell neu eine Entscheidung für Jesus zu treffen, ganz bewusst mit ihm zu leben. Oder wenn jemand Jesus noch nicht kennt, wenn er den himmlischen Vater nicht kennt, ganz bewusst eine Entscheidung für ihn zu treffen. Damit fängt es an. Der verlorene Sohn hat irgendwann diese Entscheidung getroffen und ist umgekehrt. Ohne diese Entscheidung finden wir nicht zurück zum Vaterherzen Gottes. Das liegt an uns. Ich möchte jetzt beten und wenn jemand diese Entscheidung treffen will, darf er sich melden. Entweder gleich oder nachher sind bestimmt auch Menschen da, mit denen er beten kann. Aber lieber Vater, ich danke dir von Herzen, dass wir heute Morgen deinen Blick in dein Herz werfen durften. Ich danke dir von Herzen, dass du uns deutlich gezeigt, wie sehr du uns liebst, wie sehr du dich danach sehnst, mit uns Gemeinschaft zu haben, mit uns zu leben, den Alltag zu erleben. Hab Dank, dass du unsere Herzen erreichst und dass du uns nahe sein willst. Und hab Dank, dass du jetzt da bist und wirkst und dass du helfen willst, wenn jemand weiß, dass es Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen. Dass du ihm dann leidest, dass du ihm die Offenheit gibst, dass du da bist. Hab Dank für deine Liebe, die wir erfahren dürfen, die wir heute Morgen erfahren dürfen, die wir immer wieder neu erfahren dürfen. Und hab Dank, dass wir uns dein Vaterherz ganz bewusst anbefehlen dürfen. Wir loben dich, wir preisen dich. Amen. Amen.